redet, ist nicht tot.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Fotografie, worin Chris Marquardt, der mehr von Fotografie versteht als ich, mir von Fotografie erzählt und wir uns auch ansonsten unterhalten. Hallo Chris.
Hallo.
Ich habe ein neues Spielzeug.
Aber kurz.
Ja, ne? Aber mein Gott.
Wer hat ein neues Spielzeug?
Ich habe ein neues Spielzeug.
Ist das jetzt schon die Fotobeichte?
Das, ja, nee, nicht wirklich, weil es ist ein Geschenk. Also ich hatte kein echtes Gas. Wir waren ja letztes Jahr in Prag ein paar Tage und da bin ich halt so rumgelaufen, hab dann halt mit der Half-Frame versucht, Fotos zu machen, was so leidlich gelungen ist. Und wir saßen in, wie hieß das, Vinohradsky oder so, da wo der Fernsehturm ist, in der Kneipe, haben Bier getrunken, was man in Prag halt so macht. Und da lief halt so ein Typ rum, der hatte eine ganz seltsame Kamera umhängen. Und irgendwann, und das, genau, der setzte sich auch hin und trank auch ein Bier und dann habe ich ihn irgendwann angequatscht und meinte, Entschuldigung, was hast du denn da eigentlich für eine Kamera? Und er sagte, ja, das ist eine Sofortbildkamera. Und zwar von Lomo. Also es gibt eine Lomo-Sofortbildkamera, die auf Fuji Instax Wide ihre Fotos macht. Und die sieht sehr abenteuerlich aus irgendwie. Und er hat halt gezeigt, die Fotos, die er so gemacht hat. Und zwar fand ich irgendwie geil, weil ich habe ja eine Instax Mini, was so ein bisschen, ja, es ist ein bisschen frustrierend, weil die Bilder sind sehr, sehr klein und die Kamera macht auch nicht so schöne Farben und so. Also das ist alles so, ist halt eher so ein bisschen pisselig irgendwie. Ist so, um Kindergeburtstag zu fotografieren, ist diese Instax Mini ganz gut, aber sonst auch nicht. Und die Instax White Bilder, die sind halt ein bisschen größer. Ich weiß gar nicht, wie groß. Mal gucken.
Das ist, diese Lomo die mit dieser braunen Belederung?
Weiß ich gar nicht. Nee, die war komplett schwarz.
Die war schwarz, okay. Da gibt es irgendwie, glaube ich, mehrere. Instant okay. White and Lenses. Ja, okay.
Lomo Instant.
Die hat so einen Blitz oben drin und Viewfinder ist so ein bisschen am Rand, steht da raus.
Ich gucke auch gerade mal. Ja, genau. Und ja, die, nee. Ach Gott, die ist ja, ah nee, das sind Objektive. Ich dachte gerade, boah, ist die billig.
Die ist nicht billig.
Warum?
Die hast du geschenkt bekommen.
Nee, ich bin gerade sehr verblüfft. Wo ist denn diese Instant Lomo Instant Wide? Weil ich bin gerade auf deren Seite und da gibt es irgendwie, was ist denn das hier? Lomo Instant
Wide,
Sofortbildkamera für 59 Euro. Also für 59 Euro finde ich ja dann doch echt ein bisschen. Ja, dann klicke ich mal auf deinen Link.
Mal gucken, was gar nicht.
Ich finde es gerade gar nicht. Das ist herrlich, ne? Googeln während der Sendung, wie in der Freakshow. Echt, das wird immer schlimmer hier. Immer schlimmer wird das.
Ja, wie du mit so exotischen Zeug.
Ja, ich, das, ja, ne?
Nee, das und so gut vorbereitet bist.
Ich bin so gut vorbereitet. Ich wollte ja auch einfach nur erzählen. Also der hatte jedenfalls so eine Lomo Instant-Kamera und die benutzt Instax Wide. Da sind die Bilder 6,2x9,9 Zentimeter groß.
Also so ein bisschen Polaroid-artiger.
Was aber schon ein vernünftiges Format ist, um damit auch mal was zu fotografieren tatsächlich. Mhm. Und ja, er sagt halt so, blablabla, habe ich. Und dann dachte ich, ach, ist ja eigentlich viel geiler als so eine Instax Mini. Aber das kaufst du jetzt mal nicht. So, und hab die dann irgendwie von Fuji, diese Instax White, die wesentlich günstiger ist, hab die irgendwann auf meine Wunschliste geklickt und da mal wieder wie so üblich vergessen. Und irgendwann kommt ein Paket, weil manchmal passiert es ja noch, dass Menschen meine Wunschliste finden. Und irgendwann kommt halt ein Paket und ich so, was ist das für ein Paket? Und guckt, war da die Instax drin. Das heißt, ich habe jetzt ein neues Spielzeug, ich habe eine Fuji Instax White und bin total begeistert davon, weil ich finde dieses Fotoformat schön. Die Kamera ist einfach unfassbar groß, die nimmst du halt nicht mal eben so mit. Aber ja, ist ein tolles neues Spielzeug. Ja, und jetzt kann ich mich dann ruinieren, indem ich Instax White Filme kaufe.
Ja. Die Instax White, die geht noch vom Preis her.
Ja, die Kamera selber kostet irgendwie ein 100er oder sowas, ja. Mhm, genau. Ich sehe gerade die Lomo.
Ist halt dann der Film, ne? 5 Boxen A20, was? 210, 5 Boxen mit 20 Blättern jeweils, also 100 Blatt, 82 Euro, ne? Muss halt ungefähr einen knappen Euro für.
Ja, genau. Das geht schon, finde ich. Ja, tatsächlich, das ist diese Lomo, wo du den Link geschickt hast, die ist auch noch mit so Zusatzobjektiven und sowas.
Ja, und das ist ja gleich wieder.
Die scheint es aber, wenn ich dir das mal schicken darf, dann schicke ich dir das mal hier. Schicke ich dir mal einen Link.
Holgi und Chris schicken
mir. Genau. Hören Sie jetzt. Und das ist, das ist eine Instax Mini, sehe ich gerade.
Das ist eine Instax Mini.
Für 60 ja. Euro. Ja, okay, nee, dann das will man nicht. Also wenn ihr euch eine Sofortbildkamera kaufen wollt, kauft euch eine Wide, kauft euch keine Mini. Ja. Das war's aber auch schon. Das war schon die Fotobeichte und das Spielzeug.
Ach so.
Ja, tut mir leid.
Ich überlege gerade, nee, ich habe keine Beichte.
Nix Neues gekauft, ist ja ein Ding.
Keine Zugänge, die erwähnenswert wären. Eine neue Festplatte für die NAS, die im Keller steht. Weil die aus elektrischen Gründen für einen Tag ausgeschaltet werden musste und hinterher eine Platte nicht mehr hochkam. Ist ja recht üblich sowas. nee, ansonsten, ich war weg. Fort.
Wie, wo wart Reisen. Ihr? Wo wart ihr denn diesmal?
Ja, Marokko.
Hey!
Und Rochester.
Marokko wollte ich ja auch immer mal hin. Lohnt sich das?
Marokko ist, also ich erzähl mal so ein bisschen. Also Marokko ist klasse. So an ganz vielen Ecken so ein Tausend und eine Nacht Gefühl. Da gibt's unglaublich viele Ornamente. Mhm. Die haben ganz viele Sachen so mit so Mosaiken belegt. Irgendwo in einer Kneipe, im Restaurant gehst du aufs Klo, dann stehst du in einem Mosaik, was aus 20.000 Teilen besteht und so. Wir waren in Marrakesch. Wir haben Casablanca ausgelassen. Da wurde nämlich im Vorfeld, hörst du von allen Seiten, geh da nicht hin. Das ist stinkelangweilig.
Okay.
Also da will jeder hin wegen dem Film, aber das ist wohl nicht so toll.
Okay.
Den Flughafen habe ich gesehen, Casablanca. Mhm. Marrakesch ist ein Erlebnis, fotografisch ein bisschen schwierig. Also Menschen fotografieren ist ein bisschen schwierig. Da sind relativ viele, die gleich abwinken. So, nee, lass mal.
Okay, Einheimische oder Touristen?
Einheimische.
Okay.
Gibt, aber es ist wunderschön, große Märkte, große Mengen an Menschen und also man
wahrscheinlich auch tolle Bilder Farben, oder?
Ja, klar, Farben, Winkel, so basarartige Märkte. Da hast dann auch den großen Platz, den Medina, da ist dann gleich irgendwie noch, da sind da die Schlangenbeschwörer und was man sich so vorstellt, wobei die echt Hard Business meinen. Mhm. Also da kommst du, die machen ihre Schlangenbeschwörungen nicht, weil sie es mögen, sondern weil sie für ein Foto dann Geld kriegen.
Okay.
Das ist völlig klar an der Stelle. Das ist Kommerz.
Frau Diener war ja übrigens auch in Marokko. Gibt's auch eine Vrindt-Sendung dazu.
Ja. Oh, da muss ich nochmal reinhören.
Ja, steht in den Shownotes dann.
Ja, wir sind dann, also wir haben natürlich mehr nur als nur uns Marrakesch angeschaut. Wir waren fast 2 Wochen da, sind dann erstmal über die Atlasberge gefahren, diverse Oasen besucht, Datteln direkt von der Palme gegessen, waren in der Sahara, dort in den Dünen übernachtet.
Ist auch irgendwie geil, ne, in der Sahara gewesen zu sein.
Das ist schon, das hat schon was, oder? Du stehst dann plötzlich so mitten im Sand, das war, für die Kameras war das ein guter Test, weil unsere ersten Schritte in den Dünen waren tatsächlich in einem kleinen Sandsturm. Mhm. Also wir haben uns dann alle quasi vor Einfahrt in die Wüste haben wir uns erstmal mit so Tüchern ausgestattet. Wie im Film Lawrence von Arabien. Du hast dann so Tücher, so ein Turban und so ein Tuch um den Mund und bist dann halt wirklich so bis auf so einen Augenschlitz irgendwie. Bist du dann verpackt. Und die meisten Kameras haben es total locker weggesteckt.
Jetzt bin ich gespannt.
Ja, so das die Spiegelreflexen und auch die etwas preisigeren, spiegellosen, vollformatigen, die Sonys und so weiter, die haben das alle locker mitgenommen. Also ich hatte null Geknirsche in der Kamera in irgendeiner Form hinterher. Mhm. Die sind also tatsächlich mittlerweile so weit abgedichtet, dass das kein Problem ist.
Aber
zwei eher Consumer-Kameras haben es halt nicht überlebt.
Welche waren's?
Ah, irgend so eine Bridge-Kamera, die halt so einen Super-Zoom drauf hat. Mhm. Die hat dann irgendwann einfach nicht mehr zoomen wollen.
Ja.
Und also das waren beides so Consumer-Kameras. Frag mich jetzt nicht, welche genau. Aber die haben es dann halt tatsächlich nicht überlebt. Die eine konnte man später mit so einer Pressluftdose wieder zum Leben erwecken. Mhm. Also einmal kräftig ausgepustet. Die andere ist halt hinüber gewesen. War aber eh nur eine Ersatzkamera.
Okay.
Aber da habe ich gelernt, dass die aktuellen, etwas besseren Kameras dann auch tatsächlich das wegstecken.
Ordentlich dicht sind.
Mhm. Das war gut. Also, weil in dem Sandsturm, da hast du dann halt auch keine große Chance, dein Equipment zu schützen, weil du willst ja Fotos machen.
Ich suche gerade Fotos vom Sandsturm bei dir. Ah, da. Ja.
Ich kann dir mal, warte mal.
Das Album habe ich schon gefunden.
Das ist ein Bild, das heißt Mad Max. Dahin. Ja, genau, ja. Das ist also, genau, link die mal in den Shownotes. Dieses Mad Max-Dingens, das ist tatsächlich, da gibt's auch so Camps, wo man sich einfach einmieten kann und das ist eins von diesen Camps und im Sandsturm sieht das dann mit so komischen Bäumen, die dann noch rumstehen, die einfach nur Gerippe sind, hat das schon so ein bisschen was von Mad Max.
Hast du denn da irgendwie die Linse geschützt auf irgendeine Weise, weil das schleift ja auch, wenn da der Sand durchfegt?
Ich habe da gar nichts gemacht. Das war jetzt nicht so, dass das irgendwie wie Schmirgelpapier gewesen wäre.
So, dass hinterher das Auto keinen Lack mehr gehabt hätte,
oder? Nee, überhaupt ganz und gar nicht. Und das schlimmste Geknirsche hatte ich am hinterher irgendwie zwischen den Zähnen.
Aha.
Ist halt Sand. Naja, also das war irgendwie ganz cool. Wir sind dann später, also noch zu richtig großen Dünen gefahren. Also da, wo wir auch kampiert haben. Das sind dann so 60 Meter hohe Dünen. Da kannst du also richtig so im Sonnenuntergang hochklettern.
Mhm.
Das hat echt irgendwie Laune gemacht. Dieser rote Sahara-Sand, das war schon ganz cool.
Wie lange wart ihr da?
Fast zwei Wochen. Und danach sind wir nach Fez gefahren. Das ist das, wo der Hut herkommt.
Mhm.
Der rote Fez. Und haben dort nicht nur die Stadt nochmal besucht. Da ist dann auch das mit dem Leute fotografieren viel einfacher. Ganz andere Mentalität. Und dort haben wir.
Sind die da eher dran gewöhnt oder noch nicht so genervt?
Wahrscheinlich beides. Was da ganz cool war, wir haben da so eine der ältesten Gerbereien der Welt besucht.
Mhm.
Wo die Leute so richtig bis zur Hüfte im Sabber stehen und da irgendwie Leder rein und raus kneten und so. Das war schon ein Erlebnis. Vor allem, weil wir uns dann auch, das nicht nur irgendwie von oben angeguckt haben, vom Balkon aus, sondern wir haben dann so ein bisschen rumgetrickst, um dann auch tatsächlich unten da zwischen den Leuten unterwegs sein zu können.
Mhm.
Also wir sind dann da so mit aufgerollten Minzblättchen in der Nase sind wir da.
Ach so, weil es so viel verstinkt.
Das drücken die einem vorher in die Hand, damit die armen Touristen das irgendwie überleben.
Es sieht auch nicht appetitlich aus. Auf diesem
ist
Bild.
Es auch nicht wirklich. Es ist jetzt allerdings, wenn du auf dem Land groß geworden bist, dann hast du damit auch keine Probleme in so einer Gerberei. So schlimm war es dann nicht. Und das war ein Erlebnis. Und danach waren wir noch in Chefchaouen.
Mhm.
Wenn du mal Santorini gesehen hast.
Auch nur auf
griechische
Fotos.
Santorini, ne? Ja, das sind halt überall all diese Gebäude, so pastellblau und weiß und das hat eine sehr ähnliche Anmutung.
So ein bisschen wie diese eine Uferseite ist das Florenz, wo auch so diese bunten Häuser stehen. Ja, aber auch nur so, das ist überhaupt nicht vergleichbar. Vergiss, was ich gesagt habe. Das ist überhaupt nicht vergleichbar.
Ist anders. Ist
lächerlich, was ich hier rede. Ja.
Naja, ist auf jeden Fall, war es eine schöne Geschichte. Also war echt klasse. Das Abgefahrenste war übrigens dann, als wir vorher da waren, wir haben dann unsere Organisatorin vor Ort, das ist eine Schweizerin, die da schon irgendwie seit 11 Jahren lebt, eine Fotografin, die das für uns organisiert hat, gefragt, wir sind jetzt mal früher da, so ein paar Leute, was können wir tun? Gib uns doch mal irgendwelche Tipps, die nicht in der Tour vorkommen, so in Marrakesch. Und dann meinte sie, ja, fahrt doch mal zum Anima Garden.
Was das?
Anima Garden, ich schicke dir gerade mal einen Link.
Mhm.
Anima Garden ist ein künstlich angelegter Garten, der da so schön vor den Atlasbergen sitzt. Und es ist eigentlich ein begehbares Kunstwerk, was also so eine Mischung aus verschiedenen Klimazonen, Gärten und Kunstwerken ist. Und gebaut hat das ganze Ding André Heller.
André Heller mal wieder. Ja.
Und nicht nur das, der wohnt da auch.
Mhm. Ich glaube,
das halbe Jahr.
Andrea damals auch erzählt.
Ich glaube, da kommst du auch nicht wirklich dran vorbei. Das war so ein extrem surreales Erlebnis. Also dieser Garten ist schon geil. Da kannst du so 1-2 Stunden kannst du da flanieren.
Mhm.
Und
da ist auch, hier steht Tickets. Das heißt, da kommt man auch nicht einfach so rein. Das ist.
Nee, das kostet Geld. Ich glaube, ich habe in irgendwo im Standard AT habe ich gelesen, dass der da irgendwie 20 Millionen Euro in die Hand genommen hat für das Ding.
Aha.
Also der hat so richtig ausgewachsene Palmen daher karren lassen und so. Also hat das Gelände gekauft und dann sich da so seinen Garten gebaut. Und nebendran ist dann auch sein Haus, da ist er das halbe Jahr irgendwie. Und ja, du kannst du dann für, ich glaube, lass es 20 Euro sein oder so, kannst du da halt rein und wirst da auch hingekarrt. Das ist so eine halbe Stunde außerhalb von Marrakesch. Aha. In dem Shuttle und kannst da dort noch einen netten Kaffee trinken und so. Es ist also völlig, kommst du völlig in eine andere Welt. Ist fotografisch, ist es total ergiebig. Mhm. Aber es ist natürlich nicht Marokko in dem Sinne.
Nee. Ich gucke gerade, wo finde ich denn davon, die Bilder davon bei dir, die sehe ich gar nicht.
Nee, da habe ich auch jetzt keine
Daten
hochgetan. Alles klar. Ja, zumindest jetzt nicht auf dieser Galerie. Ja, also das ist tatsächlich ein Tipp, ne? Kann man mal einen halben Tag irgendwie.
Apropos Tipp, es gibt ein Bild in deiner Sammlung, das heißt Thunder.
Dazu gibt's eine Geschichte.
Erzähl mal, dann frage ich meine Frage hinterher.
Das ist Marrakesch Medina. Mhm. Und wir waren abends dort und haben eben Schlangenbeschwörer geguckt und Geschichtenerzähler und was weiß ich alles. Und dann kam so langsam diese große weiße Wolke über dem Platz auf und irgendwann fingen an, Blitze zu zucken in dieser Wolke. Also so alle 10, 20 Sekunden ging da so ein Blitz durch diese Wolke. Und das war völlig unglaublich. Und wir waren eigentlich schon auf dem Weg wieder zurück ins Hotel. Mhm. Und da kamen schon die Fahrer, uns da abzuholen. Und ich meinte nur, Moment, das muss ich festhalten. Das geht ja gar nicht. Aber dann bin ich halt da gestanden, ohne Stativ, ohne alles. Und dachte, Scheiße, was machst du jetzt? Und vor allem, wie erwischst du einen Blitz? Eigentlich müsstest du da Kamera auf ein Stativ stellen und was weiß ich, 30 Sekunden belichten, aber dann hast du unten die Leute alle verschwommen.
Genau, ein Matsch. Ja.
Das geht nicht. Und dann habe ich mich halt so breitbeinig sehr stabil hingestellt, die Kamera vors Gesicht, die Ellenbogen gegen den Brustkorb, so mach mal mein eigenes Stativ.
Ja.
Hab die Kamera auf Fünftel Sekunde gestellt.
Fünftel, okay.
Und hab Dauerfeuer gemacht.
Super, die ganze Karte voll geschossen.
Ja, ich glaube über 200 Bilder gemacht. Klack, 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 klack. Und hab halt von diesen 200 Bildern irgendwie auf drei oder vier Bildern dann irgendwie so einen Blitz drauf gehabt. Mhm. Und die Leute gerade noch scharf genug, dass man es erkennt, aber auch gleichzeitig so ein bisschen die Busyness gezeigt durch diese Bewegung. Also es hat irgendwie ganz gut gepasst. Und das war halt dann das eine davon, was schön rausgekommen ist.
Ja, mit dieser Geschichte hättest du dann auch meine Fragen schon beantwortet. Belichtungszeit, wie hast du das gemacht? Die Antwort lautet mehr mal Glück als Verstand.
Richtig. Aber jetzt haben wir aber mehr Verstand als Glück, wenn du eins nach links gehst, das Bild mit den Kamelen im Sonnenaufgang. Dazu gibt es nämlich auch eine Geschichte.
Bisschen kitschig, ne? Merkst du selbst.
Natürlich.
Ne?
Okay. Natürlich, das war ja die volle Absicht. Also das Bild, das kriegst du so nicht. Da müssen so viele Zufälle zusammenkommen.
Ja.
Ne, der Sonnenaufgang muss exakt, das ist eine halbe Minute plus minus, dass das genauso sitzt mit der Sonne. Dann drei Kamele im richtigen Abstand mit zwei traditionell gekleideten Menschen vorne dran.
Das heißt, ihr habt dafür bezahlt.
Wir haben uns die gemietet. Das machst du jetzt nicht einfach so. Also das ist kein Service, den die anbieten, sondern wir haben einfach gesagt, wir wollen dieses Bild haben. Den Sonnenaufgang, Kamele in der Silhouette davor. Wie kriegen wir das hin? Naja, morgens um früh da sein, diesen Menschen mit seinen Kamelen gemietet, dann hat sich noch einer unserer Fahrer, hat sich noch einen Turban aufgesetzt und eine Djellaba angezogen. Und das Geilste war dann, wir haben Arschglück gehabt wegen den Wolken, weil die machen ja das Bild zum Teil auch. Und die hätten uns auch das ganze Ding versauen können. Die kamen da dick rein und haben dann erst kurz bevor die Sonne hochkam, sich wieder so ein bisschen aufgelöst. Und das Geilste war, die Kamele, ne, der Typ, der die mitgebracht hat, der ist jetzt nicht irgendwie, für den ist das nicht üblich und normal, der kennt das nicht. Und dann stehen dann irgendwie unterhalb der Düne irgendwie 10 Fotografen und Fotografinnen. Und irgendjemand fängt dann an so, could we please change the spacing between camel 2 and 3. The rope is too short. Could you please lengthen the rope? Weil die haben sich überlappt und das hat nicht gut ausgesehen.
Wie war das nochmal? Das hatten wir doch auch in einer der Sendungen. Wie war das nochmal, wenn man Tiere, also wie echt ist das, was man von den Tieren da gesehen hat? Wie hieß denn das nochmal, was wir da hatten?
Du meinst den Ethical Exif.
Ethical Exif,
genau. Den erzähle ich jetzt hier gerade. Also das sind Kamele, das sind eigentlich Arbeitskamele, die tragen eigentlich Touristen durch die Sahara.
Mhm.
Haben normalerweise hinten einen dicken, schweren Sattel drauf. Verglichen dazu ist das jetzt gerade quasi Kinderfasching.
Ja.
Wir mussten auch zusehen, dass die schön vorne an der Kante der Düne laufen, damit dann in der Silhouette auch die Füße zu sehen sind. Ja. Das war also
wie im Film, genau.
Ein völlig choreografierter Shot war das. Mit hier 10-mal hin und her gehen, jetzt nochmal von rechts nach links, ja super, jetzt nochmal umdrehen bitte. Jetzt
und dann war die Sonne oben.
Und dann kam die Sonne und dann war es auch schon gut.
Was hat der Spaß und gekostet?
Ich weiß es nicht, das war nicht wirklich teuer, ich glaube ein Fuffi oder so.
Okay.
Und das hat auch allen riesen Spaß bereitet. Der Kamelbesitzer, der
Treiber,
hat sich halt tot.
Kameltreiber.
Oh, Treiber, ja.
Also endlich mal Kameltreiber sagen und nicht jemanden damit beleidigen, ist doch eigentlich auch
ganz geil. Der hat sie nicht getrieben, der hat sie eher so angeführt. Ne?
Okay, Kamelanführer.
Kamelboss. Der hat sich halt totgelacht über uns, weil das kannte der halt nicht. Und alle haben sie echt Spaß dabei gehabt. Bis auf das letzte Kamel, weil das wurde ständig irgendwie umgehängt. So länger, kürzer, passt nicht ganz.
Das falsche Kamel.
Ja, und du kannst Kamele tatsächlich so fotografieren, dass sie nicht aussehen, als ob sie gehen würden. Also die Fußstellung. Es gibt so ein paar Stellungen, während sie gehen. Wenn du sie da erwischst, dann sehen die einfach total statisch aus.
Aha.
Das heißt, auch deshalb mussten wir viele Bilder machen, damit wir diesen, ich nenne es so den Walk-Cycle, ne, damit der im richtigen Punkt des Gehzyklus quasi dann entsprechend reinpasst.
Seid ihr denn da auch mit alten Mercedes ein Taxi gefahren?
Nein, sind wir nicht.
Schade, weil das wäre das Erste, was ich machen würde.
Also
sofort
den
geilsten 123er und von dem würde ich mich durch die Gegend fahren lassen.
Nee, was wir dort hatten, einfach als Transportmittel, waren mehrere Landcruiser. Mhm. Das ist so das Fahrzeug der Wahl in solchen Gegenden, weil die kriegst du nicht kaputt und wenn, dann kriegst du sie wieder ganz.
Ja.
Ja, und dann sind wir am Schluss noch in Tangier gewesen und dort von dort aus dann wieder zurück.
So, wenn ich in Marokko Urlaub machen will, wo will ich den machen? Ich will es schön haben.
Also, wie definierst du schön? Weil wir hatten tatsächlich so diverse
Klimazonen. Ich möchte mich halt entspannen, ich möchte nicht so durch die Gegend rennen, es soll einigermaßen warm sein. Tja. Ich finde ja dieses Chef Chauen finde ich wirklich sehr schön.
Das Chef Chauen war nett, fotografisch sehr nett, da rennen aber dann doch wieder relativ viel Touris rum.
Ja, Mist. Ja.
Und ansonsten Fez fand ich toll. Also nach Fez würde ich so für ein langes Wochenende, ne, wenn ich da in der Nähe wäre, würde ich da unbedingt nochmal hingehen. Was ich nicht tun werde, aber das war cool. In der Sahara in so einem Camp übernachten war ein Erlebnis. Da kannst du
ja, nee, das ist mir dann schon wieder zu aufwendig. Also mir geht's ja um Urlaub.
Das ist dann Urlaub. Das ist nicht so, dass du dir dein Zelt bauen musst, sondern das ist ein festes Camp, was da steht. Und du hast sogar ein Bett dort, wenn du möchtest. Kannst aber auch gerne einfach auf einem Teppich im Sand unterm offenen Himmel schlafen und dir die Milchstraße nachts anschauen. Also geht schon beides. Da gibt's, ich schicke dir noch den Link mit dem Artikel über den Herrn Heller, über den Garten Eden. Ja, und dann waren wir noch in Rochester.
Das ist ja nur ganz woanders, nicht?
Das ist nur ganz woanders und zwar ist das, aber hat Fotografie Relevanz, weil Rochester ist da, wo Kodak herkommt.
Moment, damit, USA.
USA, Rochester.
Rochester USA. Klingt immer so britisch irgendwie, ich weiß auch nicht warum.
Nee, Rochester, New York.
Okay, Rochester.
Wobei New York. Die da gibt's auch in Birmingham und in Oxford und alles. Also die Namen haben die alle irgendwo. Ah, das ist Ostküste. Da gibt's sind ja auch die genug, Namen eh alle aus
Europa. Es gibt ja genug geklaut. Berlins in dem Land.
Richtig.
Es gibt keine Fotoserie davon.
Nein, gibt es nicht.
Warum?
Da wird noch ein bisschen Video rauskommen, okay, weil wir da eigentlich nicht zum Fotografieren waren. Hm. Also ich war dort, war ich beim Eastman Museum. Das ist da, wo der Herr Eastman, also der Mensch, der Kodak gegründet hat.
Ich habe Eastman Museum verstanden. Was?
Ne, Eastman.
Ja, schon klar. Mr. Eastman. Ein Eastman Museum finde ich aber auch ganz lustig.
Also der Herr Eastman war so quasi der Vater der Massenfotografie. Ja. Der hat damals die Fotografie massentauglich gemacht mit der ersten Kamera, die Kodak hieß. Und
woher kommt der Name Kodak? Weißt du das?
Ja, das ist sogar ganz, ganz berühmt. Dass der Brief, in dem er das irgendwie vorschlägt, der hängt da sogar ausgestellt. Mhm. Kodak ist einfach nur ein Name, der nicht leicht mit irgendwas anderem zu verwechseln ist, der okay, gut klingt und der harte Konsonanten hat, weil das Zuversicht oder Bestimmtheit
ausdrückt. Okay, so ein richtig designter Name. Ja, okay.
Den Namen hat er am Küchentisch wohl designt, ja.
Okay.
Und das wurde ja dann der Name der Firma. Und die Kodak-Geschichte, ja, das Eastman Museum ist quasi um sein eigenes altes Wohnhaus drumherum gebaut. Mhm. Der Mann hat damals aber echt, also der hat so ein paar Sachen gemacht, die schon interessant sind, weil die ganze Stadt Rochester ist sehr, 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 sehr Kodak beeinflusst. Der hat sehr viel, klar, für die Menschen dort gemacht. Da gibt's also Theater, Konzerthaus, Eastman Konzerthaus, eine Eastman Musikschule, also Eastman überall irgendwo. Und der hat dann auch als sein Haus fertig war, fand er den Raum in der Mitte, den großen Raum in der Mitte, wo er seine Jagdtrophäen ausgestellt hat, fand er ein bisschen zu klein und dann hat er das komplette Haus in die Hälfte sägen lassen und verbreitern lassen.
Ja, wenn der hat gut verdient, ne?
Der hatte sehr gut verdient, ja. Also der war auch so ein Control-Freak, also der hat überall irgendwie
aber so
seine Finger drin gehabt.
Bedeutung hat Kodak eigentlich gar nicht mehr, ne? Nur noch historisch.
Naja, Kodak als Marke findest du heute immer noch sehr viel auf irgendwelchen Digitalsachen drauf, aber das, ja, glaube ich, ist nicht mehr wirklich relevant. Mhm. Und im Filmbereich, die stellen natürlich noch Film her. Also Kodak beziehungsweise deren Nachfolger, also Kodak ging bankrott 2011, glaube ich.
Aha.
Haben die Insolvenz angemeldet und dann hat deren Rentenkasse hat die Filmproduktion übernommen.
Mhm.
Und das läuft jetzt unter Kodak Alaris. Und die ganzen Filme, die man so kennt, oder viele der Filme, die man so kennt, werden nach wie vor hergestellt. Und sie haben sogar wieder einen zurückgebracht. Also sie mussten damals irgendwie den Ektachrome, so einen ganz bekannten Diafilm,
ja,
mussten die damals einstellen. Da ging es darum, dass der mit irgendwelchen Zutaten gemacht wird, die man nicht mehr benutzen darf.
Okay, ich hätte gedacht, weil keiner mehr Dias macht. Ja, okay.
Naja, das kam natürlich auch ein bisschen dazu, aber dann wäre es halt zu teuer gewesen, den umzudesignen irgendwie.
Mhm.
Aber jetzt haben sie den wiedergebracht. Also die sind auch recht umtriebig, muss man sagen. Ja, das war ganz cool. Da war ich auch vor ein paar Jahren schon mal dort und hatte damals tatsächlich eine Führung gekriegt. Und zwar im Technical Vault, da habe ich dir damals gleich mal von erzählt. Das war die
geheime Entwicklungs.
Die haben quasi eine riesen Sammlung, die immer in Teilen in diesem Museum ausgestellt wird.
Mhm.
Aber es ist halt irgendwie, du kannst das nicht alles da ausstellen. Also gibt's eben den Vault, das ist im Prinzip ein großes Archiv, wo die ganze Fototechnik, die gesamte Fotogeschichte drin steckt. Und da gibt's ein tatsächlich irgendwie so ein knappes einstündiges Video, wo ich mir von dem Kurator dort erklären lasse.
A private tour of the George Eastman Museum und so weiter.
Genau, das kannst du ja auch mal verlinken, das war eine ganz coole Sache, weil der mich da tatsächlich von der ersten Daguerreotypie bis hin zu Kodaks digitalen Geschichten gezeigt hat. Die Kodak waren die ersten, die digitale Spiegelreflexkameras gebaut haben. Die haben das Patent drauf gehabt.
Das ist irre, dass sie haben es nicht geschafft, da was draus zu machen dann anscheinend, ne?
Naja, die hatten halt ein Business, was unglaublich viel Geld abgeworfen hat, das Filmbusiness. Und dann ist das ein Riesenladen gewesen, der einfach das nicht tun konnte. Es ging halt nicht.
Ja.
Naja, wir wollten auch.
Es gäbe sogar eine Doku darüber. Irgendwie klingelt bei mir was.
Oh, mit Sicherheit, da gibt es viel drüber, ja.
Ja, ich meine, muss ich mal raussuchen. Also, ja. Also und? Ich meine, es wäre eine Doku, also eine deutsche Doku sogar über so Industriedynastien und warum die pleite gegangen sind. Mhm. Und ich meine mich nämlich daran zu erinnern, dass es da zwar ein irgendwie Geschäftsführer oder Vorstand oder irgendwas gab, der gesagt hat, wir müssen digital machen und irgendwie, ja, hat dann halt die komplette Vorstand gesagt, nee, Quatsch, brauchen wir nicht. Wir verdienen unser Geld mit Film, digital ist nicht unsere Sache. Und dann ist dieser Typ irgendwo in Asien, wo sie so ein Entwicklungslabor hatten, ist der einfach hingefahren, hat weiter an Digitalkameras geforscht oder sowas. Aber ich krieg's nicht mehr genau zusammen. Vielleicht finde ich die irgendwo noch.
Ja. Also da war einfach auch anfangs überhaupt nicht so viel Geld drin. Auch übrigens, ne, heute Fuji, ja, mit Instax, die machen mit Instax den Löwenanteil ihres Umsatzes.
Das ist eigentlich
nicht mit digital. Ja. Naja, aber und eigentlich wollten wir da anknüpfen an diese Geschichte und wollten nochmal irgendwie versuchen, da Zugang zu bekommen zur Filmproduktion, um da auch zu filmen. Haben aber nicht geschafft.
Haben die sich einfach nicht gerührt oder haben die gesagt?
Ja, wir haben da verschiedene Kanäle angezapft, aber die waren alle irgendwie busy und haben das irgendwie nicht weitergetrieben für uns. Ah. Und dann ist es erstmal eingeschlafen. Dann haben wir uns aber anderweitig fotografisch in Rochester umgetan. Und zwar gibt es in Rochester auch noch das RIT.
Was ist das?
Das Rochester Institute of Technology.
Ah.
Also eine große, große Uni.
Kleine MIT.
Das ist so, ja, und die haben unter anderem, also für die Analogen, da kommt unter anderem auch Café Null her. Ah. Und die haben dort ein Department of Photographic Sciences. Mhm. Und in diesem Department of Photographic Sciences kenne ich über Umwege einen der Assistant Professors namens Ted Kinsman. Mhm. Der war mal vor einigen Jahren so der Mr. Snowflake, also wenn es darum ging, irgendwie Schneeflockenfotos zu machen, dann war er so der Mensch, der da so die Koryphäe war. Mittlerweile machen es ganz viele, aber er hat das irgendwie losgetreten, das Thema. Der ist unter anderem auch Spezialist für so Highspeed-Fotografie. Also da reden wir von hier die Gewehrkugel durch den Apfel und so.
Aha.
Also solche Geschichten. Der hat ungefähr so 180 kleine parallele Projekte laufen, macht damit sein Studentenzeug, ist einer der, ich würde mal sagen, weltbesten Menschen, wenn es um die Bedienung von Rasterelektronenmikroskopen geht.
Aha.
Also der hat jetzt auch gerade irgendwie so ein kleines Büchlein rausgebracht. Warte mal, ich schick dir da auch den Link. Bevor ich sage, schaust du einfach mal dir diesen Link an.
Marihuana under the microscope.
Aha. Genau, der hat nämlich einfach mal Cannabis unter das Mikroskop gelegt und das Elektronenmikroskop und ja, so diverse Strukturen da gezeigt, die noch nicht mal Namen haben. Ne? Das alles Zeug, was jetzt quasi aus dem so auch mal visualisiert wird, was ich total geil finde.
Mhm.
Mit dem haben wir so ein bisschen Spaß gehabt dort. Also der hat uns dann alles Mögliche mal gezeigt. Wir haben das auch mitgedreht. Da wird auch noch irgendwie ein Video bei rausfallen.
Ach, immer Videos. Ich hab's ja nicht so mit Videos. Naja.
Ja, Video ist schon schön. Ist halt aufwendig. Aber
ja, ich kann mich da immer nicht. Das will immer meine ganze Aufmerksamkeit haben. Das kriege ich nicht hin.
Ja, das ist bei Videos.
Das kriege ich nicht hin.
Ja. Was wir da auch gemacht haben, was ich auch echt spaßig fand, wir waren nämlich an Halloween dort. Mhm. War noch nie in Amerika an Halloween.
Das muss schlimm sein, oder?
Oh nee, so schlimm war das ist nicht. Ich meine, klar, die gehen natürlich alle mit ihren Kürbissen ab und so weiter. Also, das ist halt sehr kommerzialisiert. Wie es halt bei den Amis so ist, da schüttel ich mittlerweile eher nur den Kopf drüber. Aber der Typ ist recht gut, was das Einbinden seiner Studenten und seiner Studierenden angeht, weil der hat dann nämlich an Halloween hat er eine Unterrichtsstunde abends bei sich zu Hause im Garten gemacht.
Gruselunterricht.
Und zwar Highspeed-Videografie von Pumpkin Smashing.
Ja, sehr schön.
Also der hat da so einen Baumstumpf und darauf hat man dann diverse, auf diverse grausame Arten irgendwelche irgendwelche Orangen-Pumpkins zerschmissen, zerschlagen, Baseballschläger, Hammer, Explosionen und das halt alles. Und die Studenten durften das natürlich dann alles umsetzen und videografieren und was draus machen.
Die Kodak-Doku habe ich übrigens bei YouTube gefunden, werfe ich kurz ein, steht auch in den Shownotes.
Sehr cool.
Und auf dem Weg dahin habe ich noch eine Doku gefunden, so nebenbei. Polaroid, magische Momente. Passt ja dann auch irgendwie ein bisschen in die Sendung.
Polaroid hat ja auch seinen Bankrott hinter sich und wurde ja dann über das Impossible-Projekt wiederbelebt. Und dann lief das Ganze unter Impossible und dann vor nicht allzu langer Zeit hat dann der Markeneigentümer von Polaroid hat dann auch Impossible quasi unter die Haube genommen. Mhm. Und jetzt wird das Impossible-Zeug wieder unter Polaroid der Marke verkauft. Polaroid verkauft, als Polaroid Originals.
Ich habe ja noch eine, die liegt sogar hier. Eine Polaroid, die hat mir jemand geschenkt und unverlangt eingesandt. Eine Polaroid Impulse AF mit Autofokus-System steht drauf. Die hatten Ultraschall-Autofokus.
Oh ja, das kenne ich von damals noch.
Ob der noch funktioniert, weiß ich nicht. Ein Film war nicht
so schlecht.
Ein Film war nicht bei. Dafür ein kleiner Schrieb. Lieber Holgi, habe ich gefunden, zum Wegschmeißen zu schade. Da habe ich gedacht, ich schicke sie dir. Viel Spaß dabei, dich mit den Filmen zu ruinieren. Stand so dabei. Und jetzt habe ich mir aber noch...
Ja, muss halt auch so ein, zwei Euro für so ein Bild hinlegen, mindestens mal.
Aber
so,
ich sollte mir wirklich mal Polaroid bestellen, um einfach, um die mal auszuprobieren. Ja. Beziehungsweise gehe ich da wahrscheinlich eher, obwohl gibt's die im normalen Einzelhandel, so beim Kistenschieber gibt's die gar nicht, ne?
Nee, wahrscheinlich ist das eher online jetzt. Ja. Naja, das waren so meine fotografischen Sachen in den letzten 4 Wochen oder so.
Ja, ich habe außer der Instax und immer noch dem Problem, dass immer dann, wenn ich Zeit hätte, mir mal die Kamera einzupacken und loszuziehen, das Wetter scheiße ist. Irgendwie olle.
Dann musst du das halt wie Ted Kinsman machen. Der hat sich ja das Elektronenmikroskop dann ins Wohnzimmer gestellt, um sein Cannabisbuch da zu machen. Der hatte dann irgendwie ein halbes Jahr lang im Wohnzimmer ein Elektronenmikroskop stehen. Warum auch nicht?
Ja.
Ja. Noch ganz kurz, bevor wir dann gleich mal irgendwie Fragen beantworten und Zeug machen.
Ja.
Bist du bei Flickr?
Ja.
Hast du auch die schönen Mails bekommen, dass Flickr jetzt ganz böse wird?
Ja, ich habe da ein Pro-Ding, darum ist das nicht so, also darum betrifft mich das eher nicht.
Doch, möglicherweise betrifft es dich doch. Also folgendes, Flickr, nur für die das noch nicht mitbekommen, war eigentlich nicht möglich, es nicht mitzubekommen, aber Flickr hatte ja bis vor kurzem noch so 1 Terabyte Free Storage für jeden.
Genau.
Auch für die Gratisnutzer.
Ja.
Also viele haben das dann auch, obwohl es nie dafür vermarktet war, aber viele haben das dann auch als gleich Backup für ihre Bilder verwendet.
Ja.
Und jetzt sagt Flickr, nachdem es jetzt vor einem halben Jahr oder so von Smugmug gekauft wurde, sagt Flickr jetzt, wir müssen das Geschäftsmodell ändern.
Ja.
Das geht so nicht. Die Qualität ist im Bach runter und ist nur noch Quantität und das tut der Plattform nicht gut. Community ist geht kaputt und so weiter. Und sie beschränken das jetzt in der freien Version auf 1000 Bilder.
Was auch schon viel ist. Also
was verdammt viel ist.
Ja, ja. Also ich glaube, ich habe da auch, ich weiß gar nicht, wie viel ich da liegen habe, 500 oder so.
Also ich als Pro habe da 1500 liegen.
Ja, genau.
Und es gab natürlich dann trotzdem natürlich Leute, denen das stinkt, weil bisher haben sie was geschenkt bekommen, was sie jetzt nicht mehr geschenkt bekommen. Ja. Kann ich verstehen. Andererseits kann ich noch besser verstehen, dass Flickr sagt, wenn unsere Plattform ist was wert und es ist eh meine Rede, sich doch ein bisschen einzuschränken und nicht alles zu posten, sondern halt nur die guten.
Die Sachen, die man aus irgendeinem Grund gut findet, ja, genau.
Ja. Und das Problem ist halt, wenn du deine Millionen Bilder oder zigtausende Bilder da hochschiebst und die dann auch noch nicht mal privat machst, dann landen die halt in der Suche und dann findest du halt lauter schlechte Bilder nur noch.
Ja, genau. Also von daher, ich finde das jetzt so schlimm nicht. Ich kann verstehen, dass die Leute sich darüber aufregen, aber ich finde es so schlimm nicht und ich zahle da halt auch gerne, weil ich finde Flickr im Prinzip gut. Da läuft kein Algorithmus, der mir sagt, was ich als nächstes gucken muss und so. Das ist streckenweise ist es sogar so, dass ich denke, schade, dass es hier nicht einen Knopf gibt, wo ich sagen kann, komm, präsentier mir mal halt einfach irgendwas, so dass ich
mal für mich.
Ja, genau, dass ich neue Leute finde irgendwie, aber insgesamt finde ich das wesentlich angenehmer so und das ist auch okay, das zu bezahlen. Aber und wie du Flickr sagst, ist mir noch was. Ja, erzähl weiter.
Was zahlst du denn bisher für den Pro?
Der kostet 50.
Der Pro?
Der kostet 50er. 50,
ah, okay,
50 Dollar.
Klar. Hast du das bisher auch bezahlt?
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
Weil das ist das Einzige, wo es jetzt mich auch ein bisschen betrifft. Ich habe bisher nämlich nur diese $25 im Jahr für den Pro bezahlt.
Ich bin da noch nicht so lange Pro, muss ich dann dazu sagen. Und wahrscheinlich
liegt's das ist
da
genau an. Dieses Ding. Ich bin nämlich schon länger dort Pro und da war es noch günstiger und dann haben die irgendwann die alten Pro-User quasi für den alten Preis weiterlaufen lassen.
Ja, das finde ich aber auch in Ordnung.
Das war in Ordnung, aber jetzt nicht mehr. Das heißt, ich werde jetzt auch doppelt bezahlen müssen. Also sprich die.
Das finde ich wiederum nicht in Ordnung.
Ja. Es ist mir trotzdem wert. Also ich werde das trotzdem tun.
Das Doppelte. Ich meine, alles wird teurer. Völlig okay. Ich habe überhaupt kein Problem damit, dass die Dinge teurer werden. Ja? Aber gleich das Doppelte, ich weiß nicht. Das ist so ein bisschen, ist das, naja, wir wissen ja, dass ihr bleibt garantiert alle hier, ja, weil ihr habt euch so sehr dran gewöhnt, dass ihr sowieso schon zahlt. Und jetzt ziehen wir euch die Kohle raus. Das finde ich nicht in Ordnung.
Nun ja, wobei $50 im Jahr, das sind irgendwie 12 Cent am Tag.
Das ist alles, ja.
Das ist alles dann doch so.
Und einen Ersatz gibt's auch nicht, ne? Es gibt halt nichts, was man stattdessen benutzen könnte, wo man.
Naja gut, das Ding ist, dieses Flickr wird halt jetzt von den Smugmark-Leuten betreut und das sind die, die halt kein Venture-Kapital genommen haben, ne? Die also aus Interesse an der Fotografie tun. Und nicht aus Interesse, möglichst viel rauszuquetschen. Klar verdienen die da dran, aber die müssen auch eine riesen Plattform betreiben.
Ja.
Und wenn ich jetzt halt meine Bilder für Umme bei Google Images hochhaue oder so, dann zahle ich halt den Preis darüber, dass hier das Zeug bis zum Umfallen gemeint wird.
Ja, genau.
Und so
rum ist
Flickr dann doch lieber.
Absolut, ja, absolut. Ja. Wie du Flickr sagtest, fiel mir ein. Ich habe neulich wieder mal ein Bild auf Flickr hochgeladen, das eigentlich völlig unspektakulär ist. Ich habe dir den Link schon geschickt, wenn du mal klicken magst.
Das ist die Frankfurter Allee.
Die Frankfurter Allee in Berlin. Das Interessante
ich weiß, warum du mich fragst, ja.
Ich frag, nee, meinst du
die
wegen
UFO-Landebahn. Der UFO-Landebahn?
Die UFO-Landebahn, nee, die macht mir gar nichts. Okay. Da können wir gerne drüber reden. Ich habe noch nicht drüber nachgedacht, woher die kommt. Was ich daran faszinierend finde, ist, dieses Foto habe ich stockbesoffen mitten in der Nacht aus der Hand mit dem iPhone gemacht. Und zwar einem iPhone XS. Ich habe das geknipst, so wie man halt so knipst. So, ey, ist ja geil, das klippt, ne? Zack, ich habe da auch ein bisschen gecroppt und sowas alles. Ich finde faszinierend, was für eine Bildqualität dieses Telefon hinbekommen hat.
Weißt du auch, warum das so ist?
Weil kleine chinesische Rechenknechte, ich habe keine Ahnung.
Also Google mit dem neuen Pixel 3 treibt das sogar noch ins Extrem. Was diese Dinger mittlerweile machen, in dem Moment, wo du die Kamera einschältst, nicht auslöst, sondern nur anmachst, die Kamera-App, fängt das Ding schon an, Bilder im Burst zu schießen. In einen Ringpuffer.
Ach.
Da werden also klick, 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 dauernd Bilder geschossen, während du die Kamera.
Aber das habe ich, glaube ich, heißt das bei Apple?
Ist das nicht das Live-Bild, ne?
Nicht live, okay.
Das ist nicht das Live-Bild. Das macht die Kamera mal ganz einfach so. Die schießt einfach einen Riesenhaufen Bilder.
Ja.
Und in dem Moment, wo du auslöst,
ja,
werden aus dem Puffer erstmal einige dieser Bilder genommen.
Ja.
Und die werden dann analysiert und verrechnet.
Ja.
Du kannst also aus mehreren Bildern, kannst du quasi auch im Dunkeln, aus mehreren kurzen Bildern, die eigentlich zu dunkel sind, das machen die Astrofotografen schon immer, kannst du so Exposure-Stacking machen. Das heißt, der alignt die, der guckt, dass die zusammenpassen und dann verrechnet der die und dann holt er dann doch ein einigermaßen rauscharmes Bild auch bei ganz schlechten Bedingungen
raus. Ich wollte nämlich auch sagen, und das heißt, daher holt er auch die Schärfe, weil das ist ja auch wirklich bizarr scharf. Ich meine, da ist es dunkel. Also
ja, und Google Pixel 3 macht das gerade noch ins Extrem. Das wird dann Apple irgendwann auch nachrüsten. Die analysieren dann, wobei ich würde sagen, Apple wahrscheinlich auch, die analysieren halt dann quasi, während du da die Kamera einfach nur mal zielst und noch nicht mal auslöst, analysieren die schon für jedes Bild die Bewegung der Kamera, die Informationen haben sie ja.
Okay.
Die Bewegung der Szene, also sprich, was bewegt sich denn im Bild und darf ich das überhaupt verwenden, um es nachher zu verrechnen?
Aha.
Und also die haben da läuft eine Riesenmaschine, bevor du auch nur einmal dran denkst, auf den Auslöser zu drücken.
Ja, schon geil, ne? Dann kriegst du halt so ein Bild. Also um so ein Foto hinzukriegen, wie ich da mitten in der Nacht gemacht habe, da hättest du unter normalen Umständen, musst du da ein Stativ hinstellen und lange überlegen und ein paar Testbelichtungen machen und gucken und tun. Ja. Und am Ende haut's halt doch nicht so hin, weil nämlich du viel zu lange belichten musst und die Autos im Hintergrund dann total verschwimmen.
Mhm.
Das ist schon faszinierend.
Du hast jetzt ein XS, das heißt, das hat auf beiden Seiten so 3D-Kamera.
Aha.
Also kriegst du da, kriegt die Kamera auch die Tiefeninformationen mit?
Anscheinend
kriegt die das, ja. Hol dir mal zum Spaß Focos, F-O-C-O-S. Das ist eine App, die kostet auch ein bisschen was.
F-O-C-O-S.
Da kannst du dann über die Tiefeninformationen mit Bildern noch unglaubliches Zeug machen. Also nachfokussieren, hinten, vorne, das kannst du später dann machen.
Ja.
Du kannst dann auch die Teile, den hinteren Teil des Bildes irgendwie dunkler machen und so. Alles basierend auf diesen Tiefeninformationen. Das Krass. Ist ziemlich powerful. Und ja, die Bastionen der großen Kameras fallen langsam.
Ja.
Also die naja. Tiefeninformationen, also dieser Porträtmodus ja. mit Unschärfen und so, das ist zwar immer noch nicht ganz da, wo jetzt eine Spiegelreflexkamera mit einem dicken Sensor ist, aber es ist halt gut genug für die meisten Leute. Das heißt, die haben schon mal überhaupt keinen Grund mehr, sich da einen größeren Sensor zu kaufen. Die zweite Bastion ist eben diese Lowlight-Fähigkeiten,
ja.
die bei wenig Licht noch ordentlich fotografieren können. Auch das wird jetzt geknackt von den Smartphones. Ja.
Und die Bildqualität, die das jetzt ausgespuckt hat, so instant aus der Hand, die ist völlig ausreichend. Die ist für
Good enough, ja.
95%, 98% aller Zwecke für mich völlig ausreichend. Das ist eigentlich der Wahnsinn da dran, ja. Also du kannst dir heute, kannst du wirklich, wenn du jetzt nicht besonderen Wert darauf legst, wirklich selber noch, ne, die Nervenschiefe und weißt nicht was, wenn du nicht großen Wert darauf legst, selber unter Kontrolle zu haben, wie Blende und Belichtungszeit und so weiter sind, musst du dir heute wirklich überlegen, ob es sich für dich lohnt, dir eine 300-500 Euro Kamera zu kaufen oder ob es nicht sinnvoller ist, ein bisschen mehr Geld ins Smartphone zu stecken, wenn sowieso sowas dabei rumkommt. Also ja, wenn du
ja. korrekt.
Ja, das ist korrekt. Wirklich faszinierend.
Und das wird noch weitergehen. Also wir das Megapixel-Rennen, das scheint ja irgendwie auch nicht mehr so zu galoppieren, aber es kommt jetzt langsam die Anzahl der Kamerarennen. Also die Smartphones, es gibt das glaube ich schon irgendeins von weiß nicht wem, was jetzt schon mit 3 Kameras kommt. Du hast ja nur 2. Du bist ja so ein armer iPhone-User. Du hast ja nur 2 Kameras. Also 3 in eine Richtung zeigen. Damit kannst du halt noch mehr so computational Zeug machen. Und die Firma Light.
Ja.
Light.co, diese
Multi-Ziegel
gemacht haben, genau. Mit diesen 16 Kameras drin. Die arbeiten gerade wohl auch an einem Smartphone mit 9 Kameras drin.
Hui.
Und das kennen wir so von großen, so diesen Radioteleskopen und so, wo quasi durch ein Array von kleineren Teleskopen über eine gewisse Fläche und dann Berechnungen quasi ein größeres Teleskop simuliert wird.
Mhm. Diese Light würde ich ja unheimlich gerne mal ausprobieren, aber die ist so sauteuer auch wieder.
Die Light ist gerade schon wieder unglaublich zerrissen worden. Ach. Also ja, die ist von der Hardware wohl ganz cool, aber sie liefert halt nicht das, was sie angeblich können soll.
Mhm.
Also ist auf jeden Fall nicht so deutlich besser als irgendwas anderes, dass man sagen würde, jawohl, dafür gebe ich irgendwie $1,600 aus. Ja. Und die Software, mit der du jedes Bild nachher noch umrechnen musst, du musst das nämlich, die habe ich zumindest in der vorletzten Version mal hier ausprobiert und das war kein Spaß.
Dann lassen wir's.
Schauen wir Fragen an.
Warte hier, klick weg, klick da. Schauen wir Fragen an. Robert schreibt, keine Frage, aber eine Antwort zu einer Frage aus der letzten Folge. Wie erhält man Rot unter Wasser, wenn kein Blitz und keine Lampe Rotfilter aufsetzen und manuellen Weißabgleich in der jeweiligen Tiefe machen? Beispiele siehe Bilderschau. By the way, ihr macht da einen geselligen, informativen und unterhaltsamen Podcast. Freue mich auf jede neue Folge, danke euch. Wir danken dir.
Ja, das ist schön, dass du uns gerettet hast, Robert, weil da habe ich ja dann so ein bisschen rumgeeiert.
Jo,
also Rotfilter drauf, manuellen Weißabgleich, dann hast du halt verdammt wenig Licht, ne? Weil du hast da unten hauptsächlich blaues Licht und der Rotfilter sorgt dann dafür, dass das Blau weggesperrt wird. Aber dann kommt also von dem wenigen Rot, kommt dann halt das meiste davon rüber, aber der Rest nicht. Dann kriegst du wahrscheinlich ordentliche Farben, ja, aber halt mit wenig Licht. Musst also mit sehr hohen ISOs wahrscheinlich arbeiten.
Eins haben wir vergessen, die UFO-Landebahn auf dem Frankfurter Allee-Bild. Wo kommt die her?
Ach so, das ist so ganz einfache Reflexion in der Linse.
Das heißt, ich hätte also die Kamera einfach ein bisschen schräg halten müssen, dann wäre das nicht passiert, ne?
Kennst du das, wenn man zum Beispiel die Sonne im Bild hat, dass ja. man dann um die Mittelachse des Bildes gespiegelt mhm. noch so eine reflektierte Sonne hat?
Ja.
Und diese UFO-Landebahn da im Himmel, das ist die Laternenreihe, die rechts und links da hochgespiegelt ist.
Alles klar.
Reflektion am Glas.
Robert ist dann, als er seine Frage abgeschickt hat, beziehungsweise seine Antwort noch eingefallen. Ach ja, und eine Frage habe ich ja doch noch. Habe ja schon mal gefragt, warum es keine kleinen Kameras mit Vollformatsensor gibt. Antwort habe ich damals nicht verstanden. Jetzt hast du erzählt, großer Sensor braucht großes Objektiv. Warum das denn? Eine Minox mit 35mm Film hatte damals auch nur ein kleines Objektiv. Warum man um alles in der Welt soll das bei einer digitalen denn nicht auch funktionieren?
Das kann ich erklären. Und zwar geht es da um die Winkel, über die das Licht in denen das Licht auf den Sensor fällt. Du hast bei kleinen Objektiven, hast du ja stärkere Winkel, vor allem zu den Außenbereichen von diesem Sensor. Also flachere Winkel, meine ich. Und ein flacher Winkel, der funktioniert mit digitalen Sensoren nicht wirklich gut.
Ah.
Weil die brauchen das Licht eher von vorne. Die haben ja diese ganzen Mikrolinsen da drauf und so weiter. Und wenn du da von der Seite das Licht schickst, dann vignettiert das ganz stark. Dann wird es zum Rand hin sehr dunkel. Deshalb sind auch alle digitalen also großsensorigen Kameras müssen in der Kamera diese Vignettierung korrigieren. Leica mhm. macht das, Hasselblad macht das, Sony macht das und so weiter. Bevor du überhaupt das Bild zu sehen bekommst, ist das schon korrigiert. Und das passiert digital und das ist nicht optimal. Mhm. Bei Film ist der Winkel fast überhaupt nicht schlimm. Film ist so, dass auch wenn der Lichtstrahl in einem sehr flachen Winkel draufkommt, trotzdem alles Licht in dem Film landet an der Stelle.
Es ist gutmütiger.
Viel, viel gutmütiger, ja.
Ah, ja, verstehe.
Und wenn du jetzt ein größeres Bajonett hast und ein größeres Objektiv, dann kommen hinten die Strahlen eher parallel auf den, also senkrecht auf den Sensor.
Ja.
Das hilft.
Nächste Frage kommt von Jan. Hi Holger, in einer Folge hattest du über eine Sorte teurer, aber empfehlenswerter Fischkonserven gesprochen. Leider finde ich dazu nichts mehr. Kannst du bitte mal den Namen der Produkte mitteilen? Wie du das in einen fotografischen Zusammenhang bringst, ist dir überlassen. unter anderem, es gibt verschiedene Firmen, von denen das kommt. Es gibt La Belle Illoise zum Beispiel. Ich kaufe meine Fischkonserven immer bei einem Laden, der heißt Maître Philippe hier in Berlin. Da kann man das auch Mail ordern und die Fotos, die von den Büchsen machen, sind sehr schön.
Die Büchsen sind schön designt und sehr fotogen. Stimmt. Ja,
oder
das,
so rum,
genau. Kann ich bestätigen.
Ja, ja. So, zurück zur Fotografie. Da schreibt Caligule. Caligule.
Mhm. Ich würde sagen Caligule.
Echt? Na gut. Caligule.
Bist du böse.
Weil ich täglich mit dem Fahrrad am Fluss entlang zur Arbeit fahre, sehe ich oft schöne Fotogelegenheiten an mir vorbeiziehen. Die dicke Spiegelreflex ist mir zum Radfahren zu schwer, das Telefon zu eingeschränkt. Ich suche also eine Immer-Dabei-Kamera für die Jackentasche. Ich würde aber wirklich gerne das Objektiv wechseln können. Ohne das macht mir Fotografieren wirklich wenig Spaß. Und ich habe auch das Gefühl, dass Kameras mit fest verbautem Objektiv schneller altern. Bei allem anderen bin ich kompromissbereit. Leider habe ich da so wenig Modelle gefunden und die wenigen sind immer noch so groß, dass ich gerne von euch wüsste, in welche Richtung man sich da orientieren könnte. Sony, Leica, Systemkamera, habe ich was übersehen?
Tja. Das ist natürlich eine schöne Einschränkung. Das Objektiv muss wechselbar sein. Ansonsten hätte ich gesagt, hier eine RX100.
Ja.
Wobei die aktuelle RX100 hat doch einen recht ordentlichen Zoom-Bereich.
Ja, aber zumindest ich empfehle bei der RX100, ich würde ja eine
was der Altes Generation, zu kaufen, was Altes, günstiger. Ja,
vor allen Dingen, weil der Sucher nicht so geil ist, wie man sich das vorstellt, dass der Sucher ist. Auf den kann man auch gut verzichten, finde ich.
Naja, wenn du wechseln können musst, dann bist du halt bei Systemkameras und da bist du dann irgendwie bei Olympus oder Fuji oder so.
Ja, aber
würde ich mal in den Laden gehen und die alle anfassen.
Das ist ja alles nicht jackentaschentauglich.
Naja, kommt auf die Sensorgröße an. Also die Olympus sind Micro Four Thirds, kleiner Sensor, kleine Objektive.
Stimmt.
Das ist schon einigermaßen, wenn du dir da irgendwie so ein paar Pancakes dazu kaufst, also flache Objektive, dann geht das. Die Fujis, ja, sind halt APS-C-Sensoren, nicht vollformatig, aber die braucht man ja auch nicht vollformatig. Mhm. Ist schon nicht mehr ganz so jackentaschentauglich. Leica sind auch nicht so klein, sind außerdem natürlich unglaublich teuer, aber.
Ich würde gerade sagen, kannst du, brauchst aber nicht mit dem Fahrrad fahren, kannst du ein Auto nehmen stattdessen.
Kannst du einen Chauffeur nehmen. Sind halt auch, muss man mal in die Hand genommen haben, ne? Die sind nicht ganz so klein, wie man glaubt. Die sind schon auch ganz ordentliche Ziegel teilweise.
Und die sind auch nicht so gutmütig, wie man glaubt. Also Leica will auch bedient werden.
Richtig, ja.
Das ist.
Ja. Sony, naja, Sony. Da gibt's ganz viele Modelle, aber auch da die vollformatigen Spiegellosen, die sind halt auch nicht wirklich klein und vor allem die Objektive dran sind dann wieder groß.
Ja, wobei was ist, ich weiß jetzt gar nicht, wie da so die Objektivgröße ist, aber so die älteren, wie hießen die denn? Also diese Vorläufer von der Alpha 6000, so Alpha 5N und wie die hießen.
Also ich habe hier eine Alpha 5300.
Na, die ist schon.
Ich mir jetzt so zur Webcam umgebaut.
Ja, die ist schon was dicker. Die ist aber schon was dicker. Die Vorgängermodelle davon, die sind ein bisschen flacher.
Nex
hießen die, genau. Die waren ja, ein bisschen
auch noch
flacher.
Gebraucht, ne?
Ja. Aber recht günstig. Die machen super Fotos. Ist auch ein APS-C drin. Und ich weiß allerdings nicht, ob es dafür ein schönes Pancake gibt, sodass die wirklich in die Jackentasche passt. Ich könnte es mir aber sehr gut vorstellen.
Aber er will ja wechseln können. Also
ja, aber was er ja will, ist immer dabei für in eine Jackentasche. Und er will wechseln, aber ich verstehe das so, dass er nicht unbedingt alle Objektive mitschleppen will. Das heißt, du hast in der Jackentasche immer dabei deine Nex 5, Nex 7 mit Pancake, hast aber zu Hause noch eine Batterie Objektive für, wenn du mal fotografieren gehen willst.
Ach du, so eine Jacke hat ja mehrere Taschen.
Genau, so eine Weste, ne, so eine Rentnerweste kriegt er. Nee, lass mal, ey. Aber da, ich würde wirklich, also sonst, was du auch sagtest, RX100 ist da so ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau. Und es stimmt, die neueren Modelle haben einen aberwitzigen Zoom-Bereich.
Und sind von der Bildqualität her ja, klasse. Ja. Du hast halt keine Wechselobjektive.
Ja. Ja, aber brauchst du ja nicht. Wenn du einen ordentlichen Zoom-Bereich hast, kommst du damit ja auch zu Rande. Aber die aktuellen Modelle, die kosten auch wieder über 1000 Euro, glaube ich.
Ja, ja. Billig sind die nicht. Ja. Ne?
Noch eine Frage von Caligula. In den Flitterwochen in Kroatien habe ich etwas über mich selbst gelernt. Ich fotografiere Motive so, wie ich selbst sie gerne mag. Meine Bilder vom Strand immer menschenleer oder nur mit meiner Frau drin. Alles ist aufgeräumt und ruhig, gerne mit tollem Ausblick auf ein Meer ohne Gewusel. Auf meinen Bildern sind Dinge, also wie ich sie gerne hätte, nicht wie sie wirklich sind. In Zukunft will ich versuchen, meinen Urlaub so zu gestalten, dass er mehr wie meine Bilder ist. Wann habt ihr das letzte Mal nicht etwas über Fotografie gelernt, sondern durch Fotografie über euch selber?
Das ist spannend.
Das ist echt mal eine spannende, das ist mal eine Fotophilosophie.
Ja, aber das ist natürlich genau das, ne? Aufgeräumte Bilder, wo du einfach sagst, das Haus da links will ich nicht drin haben und das Unordentliche da rechts will ich nicht drin haben und dann komponiere ich mir das so. So kann man sich dann halt auch sein Leben irgendwie komponieren, wenn man das für wichtig genug hält. Wann habe ich das letzte Mal durch Fotografie über mich selbst gelernt? Da fällt mir jetzt spontan. Ja, also höchstens mein immer häufigerer Griff zum 24 mm Festbrennweitenobjektiv. Was mir so ein bisschen, was am Anfang so ein bisschen ja, schwierig war, weil ich habe mich da damit dann, ich habe das dann teilweise nur exklusiv mitgenommen, ohne dann irgendwelche anderen und habe mich quasi dazu gezwungen, Einschränkungen hinzunehmen. Also unter dieser Einschränkung, dass ich jetzt kein Teleobjektiv dabei habe, irgendwie zu fotografieren. Mhm. Und das war am Anfang beängstigend, aber ich habe dann irgendwann über mich damit gelernt, dass die Einschränkung mir gut tut, dass ich, wenn ich mir Möglichkeiten nehme, dass ich dann kreativer werde, dass ich dann eher mal Experimente mache, die ich sonst nicht gemacht hätte und dass ich dadurch dann wieder wachsen kann. Das wäre es vielleicht für mich.
Bei mir ist das eher so, dass ich durchs Fotografieren, aber so insgesamt stärker darauf achte, ob Orte langweilig sind oder nicht und mich diesen Orten dann entziehe oder mich von diesen Orten eher fernhalte. Das ist zum Beispiel so, ich wohne ja direkt am Tempelhofer Feld, also das ist eine tolle Brachfläche ist so, da kann man auch prima Radfahren und sowas alles. Aber ich nehme dann trotzdem neuerdings, also seit ich fotografiere, eher in Kauf, ein bisschen weiter zu laufen, bestimmt dreimal so lange unterwegs zu sein, also statt, was weiß ich, 8 Minuten, dann eben 20 oder so, um in den Franke-Park zu gehen, weil der interessanter ist. Das ist irgendwie eine ganz witzige Entwicklung. Das merke ich immer mal wieder, dass ich denke, das ist ein optisch uninteressanter Ort.
Du hast es irgendwann leer fotografiert, ne?
Ja, so, genau. Ohne, dass ich es fotografiert habe, habe ich es leer fotografiert, ja. Das höchstens. Also
bei dir ist die Entdeckungslust gewachsen.
Ja. Entsprechend frustrierend ist es auch, wenn ich dann nicht dazu komme, dieser Entdeckungslust nachzukommen, weil ich könnte natürlich auch ohne weiteres mal wieder mit meiner langen Brennweite aufs Tempelhofer Feld und einfach die Menschen, die da so zirkulieren, fotografieren, was auch gute Bilder ergibt oder schöne Bilder ergeben kann, sagen wir mal so. Aber ich mach's halt nicht, weil alleine das Ding zu betreten, da denke ich schon, ach, hast du ja alles schon tausendmal gesehen. Das ist ganz witzig. Mhm. Und das ist die Fotografie schuld und sonst nix. So.
Den nächsten noch und dann schauen wir uns Bilder an.
Echt? Sind wir schon wieder so lang am Labern?
Oh, das ist schon eine gute Stunde jetzt.
Fotolaber-Podcast. Mirko schreibt, ich habe eine Frage zur Smartphone-Fotografie. Anordnung, Aufbau. Das Smartphone befindet sich ca. 5 bis 10 Zentimeter über dem Boden im Hochformat. Da kann man eigentlich schon aufhören zu lesen, ne? Na gut, nö. 2 Meter davor liegt ein Zollstock quer auf dem Boden. In weiteren 2 Metern liegt ein weiterer Zollstock parallel zum ersten Zollstock. Meine Frage, wie kann ich es schaffen, die Schrift auf beiden Gliedermaßstäben lesbar auf ein Foto zu bekommen, gegebenenfalls mit Vorsatzlinsen oder ähnlichem?
Also,
die Blende zu.
Das geht beim Smartphone in der Regel nicht, weil die
eben,
in der Regel
weil die keine Blende haben.
Also sie haben eine, aber die ist fest.
Ja.
Das wäre so, er will jetzt quasi also das sind 2 Sachen, egal was, 2 Meter entfernt und 4 Meter entfernt.
Ja.
Und beides gleich scharf darzustellen geht nur, wenn man entsprechende Schärfentiefe hat.
Ja.
Also in entsprechendem Abstand dann eben die richtige Schärfe hat. Das geht eigentlich über, also die Kombination aus Blende, Entfernung und Brennweite.
Ja.
Jetzt hast du mit dem Smartphone ja eine relativ kleine Brennweite. Mhm. So ein Smartphone hat 4 bis 6 Millimeter Brennweite. Das ist also sehr, 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 eine sehr kurze Linse, sagt man da. Mhm. Und dadurch hast du schon mal automatisch eine recht hohe Schärfentiefe. Jetzt gehen die Smartphones aber heute auch her und haben deshalb auch sehr große Blenden, also Blende 2.0, Blende 1.8 teilweise, damit dann A, viel Licht reinkommt und B, noch ein bisschen Schärfentiefe passiert, was ja hübsch aussieht. Und diese Schärfentiefe oder diese geringe Schärfentiefe, die macht dir halt jetzt das Problem, dass dein Zollstock, dass nur einer von den Zollstöcken lesbar ist.
Mhm.
Du kannst Folgendes tun, du kannst A, weiter weggehen, weil der Abstand ist mit zuständig dafür.
Und dann croppen.
Dann wird halt alles kleiner, aber dann kannst du croppen und dann passt das wieder. Und ansonsten, ja, geht eigentlich nur die Blende. Du fragst noch, ob das auch mit Vorsatzlinsen oder ähnlichem geht. Also mit Tele-Vorsatzlinsen schon mal gar nicht, weil dann verlängerst du die Brennweite und dann wird die Schärfentiefe noch geringer. Wenn, dann eher mit einem weitwinkligen Teil, aber da kannst du das Gleiche machen, indem du einfach weiter weggehst. Ja. Dann hast du einen ähnlichen Effekt. Ja, wenn ich sowas mit einem großen Hobel machen würde, dann würde ich wahrscheinlich ein Tilt-Objektiv nehmen und die Schärfenebene einfach nach vorne kippen. Aber das kannst du da nicht.
Nee. Das kriegen wir dann in der nächsten Generation Smartphones.
Alternativ kannst du natürlich Focus-Stacking machen. Das heißt, du machst mehrere Bilder mit verschiedenen Fokuspunkten. Also ja. Kamera am besten auf dem Stativ oder so. Dann machst du eins vorne, eins hinten und dann suchst du dir eine Software, wo du die beiden Bilder kombinieren kannst. Die obere Hälfte aus dem einen Bild, die untere aus dem anderen Bild.
Stimmt,
Photoshop macht ja sowas. Ja. Affinity Photo macht sowas. Das ist auch gar kein ungewöhnlicher Vorgang. Also speziell Makrofotografen machen das ganz gern, weil die immer mit ganz wenig Schärfentiefe kämpfen. Dann kann man da auch ein bisschen basteln.
Ja, kommen wir zur Bilderschau. Was ist denn das hier? Ach so. Wo fangen wir denn an?
Also ganz unten sind diese 3 Bilder.
In ich habe die auch Dokument schon. Mit welchem hier Bild fangen wir an?
Fangen wir von oben nach unten an.
Von oben nach unten. Das heißt, das rote zuerst.
Das oberste zuerst. Genau.
Photography by Tribbles.de. Was ist es denn? Es hat keinen Namen. Das irritiert mich schon mal.
Also er hat hier einen Bildtitel reingeschrieben.
Ach so.
Da auf im Formular. Puerta Plata Avenue Cedar Shade Campground ON. Steht okay. Für ah, verstehe. Ontario.
Nee, dann das hatte ich schon weggeklickt. Ich habe nur die Bilder offen, darum dann nennen wir es für die Shownotes Puerta Puerta
Plata. Und was sehen wir? Wir sehen also das Ganze ist so ein bisschen verrauscht, weil es in sehr dunkel gemacht ist. Ein Bild, was von unten nach oben fotografiert in den Himmel. Man sieht also ein paar Sterne drauf. Mhm. Man sieht irgendwelche Telegrafendrähte, aber natürlich ganz prominent vorne unten sieht man noch so die Rückseite von einem wie gearteten Kastenwagen.
Sieht aus wie ein Zug oder ein
Zug oder Krankenwagen oder sonst irgendwie was.
Sowas, ja. Rücklichter, sowas. Positionslichter, also hat nicht nur Rücklichter wie ein Auto oder ein LKW unten, sondern oben auch noch drei Lichter, ja.
Und diese ganzen Lichter, die werden durch die Linse irgendwie so reflektiert. Das hat so ein bisschen was von deinem Bild, ne? So,
ja,
so eine Reflexion in der Linse bei Nacht. Da siehst du dann eben so, ja, das sind so eher so wie so Streifen. Das sieht fast aus wie so eine Explosion so ein bisschen.
Ja.
Und ich habe das aus zwei Gründen rausgesucht. Erstens, weil es mit den anderen beiden was gemeinsam hat. Und zweitens.
Fängst du schon wieder so an, ja.
Weil ich werde es dir aber nicht zur Aufgabe stellen. Nee, ich find's einfach so ganz interessant, wie mysteriös das daherkommt.
Ja.
Das könnte auch so ein bisschen aus irgendeinem unheimliche Begegnung der dritten Art sein oder so. So. Du weißt nicht genau, was das ist. Es sieht irgendwie wild aus mit diesen Streifen.
Ja, es ist so eins von diesen Bildern, wo du denkst, irgendwie sieht's cool aus, aber ich verstehe es überhaupt nicht.
Das ist auch, glaube ich, nicht wichtig bei dem Bild. Es ist mehr so, das hinterlässt halt so ein Gefühl, du bist bei Nacht, da ist leuchtet was und irgendwie macht es einem so ein bisschen, ja, so ich wenn ich da wäre, wäre es mir wahrscheinlich unwohl. Das Einzige, was mir bei dem Bild so ein bisschen auf den Keks geht, ist rechts unten diese dicke Schrift da drin.
Wasserzeichenartige, ja.
Ja.
Das macht's kaputt.
Ja. Das tut dem Bild nicht gut.
Ja.
Würde ich weglassen.
Ja.
Ich würde sagen, dass, ja, die Gefahr, dass da jemand jetzt irgendwie das Bild von dir klaut, das kommerziell auf T-Shirts macht und damit Millionen verdient, sind eher gering.
Ja.
Das gilt übrigens auch für meine Bilder, also deshalb würde ich da einfach das weglassen.
Das ja, nächstes Bild von Matze.
Ist von Matze.
Und heißt hier, Untitled.
Heißt Untitled, im Formular nennt er es Whitespace.
Okay.
Und ja, es ist ein schwarz-weißes Bild. Was
ist denn das? Ein Schlepplift? Nee, wie heißt das? Doch, Schlepplift heißen die Dinger,
das
ne?
Das ist ein Schlepplift, also das sind diese, wo so ein umgedrehtes T runterhängt und dann setzt man sich da so
zu. Ich guck gerade, ist es wirklich schwarz-weiß? Ja, es ist wirklich schwarz-weiß.
Könnte auch durchaus farbig sein, Tag, aber so ein grauer Tag, da gehen ja die Farben auch irgendwie flöten. Das ist aber schwarz-weiß. Das ist fotografiert mit einem iPhone. Achter iPhone mit einer Doppelkamera, so ein Plus-iPhone. Brennweite 3,99 mm, Blende 1,8, da haben wir es wieder, ne? Ja. Also Riesenblende. Und ja, das hat auch irgendwie so ein Mystery. Also das ist das, was die Bilder für mich so ein bisschen verbinden miteinander. Du hast halt diesen Schlepplift, es ist ein grauer Tag, es ist ein nebliger Tag und der verschwindet so ins Nichts.
Mhm.
Ne, der verschwindet.
Ist auch wieder so ein Bild, das irgendwie interessant ist, ja, wie ein Mystery halt. Irgendwie interessant, aber man weiß nicht so recht, was man damit anfangen soll.
Ja. Aber das haben die gemeinsam, ne? Das ist halt auch so, wie du sagtest, das zeigt halt nicht alles, das lässt was weg. Gleich so, das ist nicht so ins Auge, sondern so ein bisschen, ja, mal was offen lassen, was weglassen. Und deshalb gefällt mir das ganz gut. Und dann last but not least von Martin Deskschrott.
Das ist jetzt wieder.
Hat er das getitelt und
weniger Mystery, aber mehr Mystery. Also ja.
Also das Bild ist jetzt weniger so.
Also gut, es ist
hat aus weniger Schnappschusscharakter. Genau,
ist aus einem dunklen Raum heraus durch einen Wanddurchbruch, der Vorschlaghammer oder sonst wie geschlagen wurde, in einen hellen Raum fotografiert. In diesem hellen Raum steht ein alter Schreibtisch, zwei Schubladen fehlen, das Ding ist auch schon angegammelt und vergammelt. Die Wände
sind. Von der Wand platzt die Farbe ab. Der
Putz runter, ist also ein bisschen feucht, sieht das alles aus. Links ist noch eine Tür im Anschnitt des hellen Raums zu sehen.
So ein bisschen Bauschutt.
Ja. Das ist. damit kann man jetzt viel mehr anfangen, weil dann ein Objekt drin ist, das man auch sehr gut identifizieren kann, dass man vielleicht selber zu Hause stehen hat oder so. Aber gleichzeitig willst du halt auch gerne wissen, was ist da los?
Ja, das Bild ist deutlicher komponiert, würde ich mal sagen, hat weniger Schnappschusscharakter. Da steckt ein bisschen mehr Arbeit drin, nur für die ordentliche Belichtung und so weiter. Mhm. Aber ja, das ist genau dieses, was ist da los? Was zum Teufel?
Genau,
da ist
wo sind wir?
Einfach irgendwo ein Loch in der Wand, was soll das denn?
Genau,
das ist doch, das entspricht nicht unserem normalen Erfahrungsschatz, dass da irgendwie Löcher in die Wand geschlagen sind und die Hohlblocksteine rausgucken und dann irgendwelche vergammelten Schreibtische rumstehen. Also das hat schon so ein bisschen, ja, das hat schon fast so einen inszenierten Charakter.
Ja, aber ist halt echt so ein Urban Exploring.
Wahrscheinlich Ding, ist das sowas, ne? Ja, genau.
Wo ich Leute ja auch immer extrem drum beneide, dass sie sowas machen. Dass sie überhaupt auf die Idee kommen, ey, da könnte man mal einbrechen. Und dann brechen sie tatsächlich ein. Da hätte ich ja schon viel zu viel Schiss, weil ich, ne?
Ja. Och, die meisten Vorkommnisse, wo man erwischt wird, ist dann so Catch and Release, weißt du?
Ja.
So, geh raus, hau ab. Solange die bei dir keine Werkzeuge und Sprühdosen finden.
Stimmt, da sind sie entspannt dann wahrscheinlich.
Sind die relativ entspannt. Wobei nicht immer. Ein Freund von mir, der ist jetzt in den USA gerade irgendwie erwischt worden. Der macht das so halb professionell.
Ja.
Der muss jetzt dann demnächst vor Gericht.
Oh scheiße, ja, da sind sie halt ein bisschen ja, weniger, ja.
Ja, wird schon irgendwie glimpflich abgehen.
So, Einreichungen Mystery. Zu den Fragen und, achso, ja, Mystery.
Mystery.
Einreichungen zu den Fragen und zur Bilderschau, wie immer einfach die Links im Blog benutzen unter vrint.de. Eins muss ich noch sagen, das hatte ich mir sogar aufgeschrieben, ich sehe es gerade erst. Ich hatte noch neulich gejammert, dass ich immer mein kleines Stativ verbasel. Ne, mein kleines Gorillapod, dieses ja. Winz-Stativ. Daraufhin habe ich es auf die Wunschliste geklickt. Jemand hat meine Wunschliste gefunden, hat mir dieses Stativ geklickt und mir hat jemand seins geschickt, das er nicht mehr braucht. Das heißt, ich habe jetzt zwei, was ich total geil finde. Ja, es ist total super. Ich dachte so, ja, ist geil. Direkt eins unter die Kamera.
Du hast jetzt quasi die Mini-Stativdichte erhöht.
Genau, und zwar signifikant sozusagen.
Absoluter Wahnsinn.
Ja. So.
So.
Dann war's das jetzt schon wieder. Ja, dann hören wir uns das nächste Mal. Mein lieber Chris, schönen Dank.
Holgi, ich danke dir.
Und euch danke für die Aufmerksamkeit.
Wer redet, ist nicht tot.